ARD.
Willkommen, wir sind jetzt in Teil 2, Thronfolgerinnen und Thronfolger. Die Jungen sind jetzt dran. Ja, die müssen noch ein bisschen länger warten als die, die wir in Teil 1 besprochen haben. Und jetzt geht's los mit den Jungen.
Annelies royale Welt. Es kann nur eine geben.
The one and only.
Willkommen in Annelies royale Welt, Teil 2, Thema Thronfolger und Thronfolgerinnen. Wir sind bei den Jungen angekommen, die ja schon ein Stückchen wirklich jünger sind als in Teil 1. Und an meiner Seite ist Chrissy Kahn. Hallo, Chrissy Kahn.
Enchanté.
Enchanté. Und dabei ist wieder Julia Melchior. In Köln sitzt du, zugeschaltet zu uns nach Mainz. Hallo, liebe Julia.
Hallo, ihr beiden.
So, wir werden jünger. Jetzt in Teil 2.
Oh ja, bitte.
Ja, es sind einige, die auch, sagen wir mal, in der Pipeline sind, aber die bestimmt länger warten müssen als jetzt, ja, in Teil 1. Ne? Andere Generation. Ich sag mal, Katharina Amalia der Niederlande, dann Christian von Dänemark, wir haben Leonor von Spanien und Chrissy Kahn. Weißt du, wer jetzt noch fehlt?
Jetzt kommt's.
Jetzt bin ich mal gespannt.
George.
Oh Gott.
Ja.
Siehst du, Julia, man muss hier ganz, ganz weit vorne anfangen.
Nee, aber er hat ja schon recht. George ist ja auch ein Thronfolger.
Ja, aber,
nicht unmittelbar.
Aber nicht direkt. Aber nicht direkt.
Okay, jetzt kommt's.
Ja, Elisabeth von Belgien.
Ach so, ja, da gebe ich immer so, das gebe ich ja jetzt mal so, ne? Die habe ich da nie so ganz so auf dem Schirm. Ne?
Wir haben
so
eine Folge
auch wird man, ihr Belgien. Finde ich überhaupt nicht gerecht.
Ja.
Das ist aber generell so, Belgien findet so in der öffentlichen Debatte weniger statt.
Mhm.
Und die Elisabeth ist eigentlich, finde ich, die absolute Vorzeigethronfolgerin. Es ist die älteste in dieser Generation, der Jungen sozusagen, die mit ihrem 18. Geburtstag mehr in die Öffentlichkeit getreten ist, eine Rede gehalten hat,
ja.
Niederländisch, auf Französisch, auf Deutsch. Ja, und die auch eben von ihrer Laufbahn her das wirklich vorbildlich macht und auch tatsächlich, glaube ich, für diese Generation eine Vorbildrolle hat. Manche sind ihr also auch, folgen auch ihrem Weg. Sie ist in Wales auf das Internat gegangen, das danach auch Leonor von Spanien besucht haben und Alexia der Niederlande. Also sie bereitet den Weg für diese Generation.
Ja, sie ist 2001 geboren und, weil du es angesprochen hast, diese Rede zu ihrem 18., da habe ich doch was mitgebracht.
18 Jahre. Ein Schritt, den ich voller Optimismus gehe. In den nächsten Jahren möchte ich versuchen, die Welt besser zu begreifen und dazu beizutragen, sie zu verbessern. Indem ich mein Bestes gebe. Das Land kann auf mich zählen.
Und das hat sie in mehreren Sprachen, wie du gesagt hast, Julia, in mehreren Sprachen gesagt. Und das war schon wirklich sehr beeindruckend. Und ihre Eltern waren auch sehr beeindruckt.
Ja, kann man ja auch sein. Also die war wirklich, das war zu der Zeit, als ich meinen Film über Königin Mathilde gemacht hatte. Und die war unheimlich stolz. Und ich habe auch wirklich gestaunt. Natürlich wird von den Belgiern erwartet, dass sie zweisprachig aufwachsen. Eben Französisch und die belgische Königsfamilie ist traditionell, kommt die eben also aus dem französischen Teil, aber dass sie eben auch Niederländisch sprechen. Und Elisabeth war die erste, die auch eine niederländischsprachige Schule besucht hat.
Ja, mehrere sogar. Ne?
Aber dass sie eben dann auch die Sprache der Minderheit spricht.
Ja.
Es gibt eine deutsche Minderheit in Belgien.
Mhm.
Da hatten wir alle doch sehr gestaunt.
Mhm. Und sie hat sogar an dem niederländischen Zweig der Militärakademie ihre Ausbildung gemacht. Ne? Das gab es ja vorher noch nie so. Also, wie du es gesagt hast, sie ist so ein bisschen immer so unten runtergefallen, aber das Interesse ist in den vergangenen Jahren immer mehr gestiegen, ne? Um Elisabeth. Ne?
Ja, gut, sie tritt halt auch einfach immer mehr in die Öffentlichkeit und ich glaube, dass die Belgier einfach generell auch sehr stolz auf sie sind. Es ist ja ein sehr gespaltenes Land, eben zwischen den Flamen und den Wallonen, und richtig belgisch sind eigentlich immer nur die Nationalmannschaften oder eben die Königsfamilie, die irgendwie übergreifend für alle stehen. Und die Elisabeth ist wirklich so die Brücke, dieses Momentum, was diese Nation verbindet, so wie die Nationalmannschaft.
Mhm. Und ihr Vater wurde ja 2013 König, ne? Er wird in diesem Jahr 65, ist doch nicht so alt.
Nee.
Also jetzt im Verhältnis zu anderen. Ne?
Ja.
Und deswegen wird sie auch noch warten müssen, noch eine Zeit lang. Was auch gut ist, weil nämlich die Belgier eigentlich noch gar keinen Thronwechsel wollen. Also sie sind noch sehr zufrieden und möchten eigentlich der Elisabeth auch noch Zeit geben. Ne?
Ja, um Gottes Willen. Ja. Ich meine, die haben sich ja auch gerade erst richtig warm gelaufen.
Ja, ist auch so.
Also Mathilde und Philipp besetzen da ihre Themen. Also vor allen Dingen also auch Königin Mathilde. Er hat ja nun die Rolle des Staatschefs. Aber ja, ja. Königin Mathilde, die wirklich sich da auch entfaltet hat in dieser Rolle und sehr viel bewegt und ihre Tochter eben halt auch sehr begleitet auf dem Weg dahin, Staatsoberhaupt zu werden. Also ich glaube, dass das noch hoffentlich noch sehr lange hin ist und die Elisabeth halt auch die Zeit hat. Das finde ich halt eben sehr schwierig in dieser jungen Generation, ihren Weg zu finden, zu sich selbst zu finden, fein zu sein mit ihrer Bestimmung und halt auch einen Partner zu finden, mit dem sie eine Familie aufbauen kann. Also im besten Fall hat sie mindestens noch 20 bis 25 Jahre Zeit, ja. um eben halt ihre eigene kleine Familie auch zu schaffen.
Ich muss gerade mal gucken.
Ja,
ich hab dir jetzt nochmal hier mir das Bild angeguckt.
Von ihr?
Ja, nett. Wirklich sympathisch. Sympathisches
Lächeln. Und wir haben ja in der letzten Folge gelernt, dass ja auch in Belgien ist da auch nicht die Kronprinzessin, also die Kronprinzessin Elisabeth gibt, sondern, Chrissy, kann sich noch erinnern an den Titel, wie sie hieß. Da bin ich mal gespannt, ob du das noch erinnern kannst.
Oh je, du immer mit deinen Fragen zwischendrin.
Herzogin von Brabant. So.
Also sie ist trotzdem, sie ist die Kronprinzessin, aber es ist üblich eben den Kronprinzen oder die Kronprinzessin in Belgien tragen den Titel Herzog oder Herzogin von Brabant.
Und sie hat in Oxford studiert, hat einen Bachelor gemacht, ist jetzt in Harvard auf dem Instagram-Kanal. Da gibt es dann Fotos auch von ihr, wie sie zum Beispiel auch, also nicht nur in Oxford abgeschlossen hat, auch wie sie in Harvard studiert. Wir hatten es ja in der letzten Folge, dass man das Gefühl hat, man ist irgendwie dann doch dabei, aber irgendwie ist es natürlich auch dann dosiert, was man dann auch rausgibt. Und sie kann in Ruhe studieren, ne, in Harvard.
Also sowohl in Oxford als auch in Harvard hat sie am Anfang werdenden Fotos veröffentlicht und dann sieht man eigentlich erst wieder als nächstes die Abschlussfeier. Ja. Also ich glaube, dass die, und das ist ja auch ganz wichtig, eine abgeschottete Zeit haben als Schüler oder Schülerinnen und dann eben auch als Studenten. Und das wird auch berücksichtigt. Also ich meine, es gibt ja auch keine, aus dem Freundeskreis, niemanden, der mal irgendwie was postet oder sowas. Das ist die große Schwierigkeit und das weiß ich eben auch noch aus den vielen Filmen, die ich über Victoria gemacht habe, eben auch in einer Zeit, als sie noch nicht verheiratet war und so, wie wichtig diese engsten Freunde sind, dieser Inner Circle mit Freunden, auf die man sich verlassen kann. Mhm. Das ist das A und O für diese Generation oder für Thronfolger in diesem Alter.
Und erstaunlich, ich meine, die haben ja immer wieder Partys, ne? Meine 18. zum Beispiel von Kronprinz Christian in Dänemark, wo dann auch viele dann auch dort waren auf der Party. Da gibt es keine Videos, Fotos, die irgendwie an die Öffentlichkeit kommen, ne? Also es ist erstaunlich, auch in der Generation, wie dicht man hält.
Gut, in dem Fall des 18. Geburtstags von Kronprinz Christian glich das ja auch einem Staatsbankett. Also
mehr oder weniger,
keiner sein Handy gezückt hat. Nee. Und meistens bekommt man bei diesen Anlässen also auch vorher mitgeteilt, dass man doch bitte darauf verzichten möge, Handybilder zu machen. Aber die feiern ja dann auch immer noch mal mit ihren Freunden. Also Amalia, als die 18 wurde, das war in der Corona-Zeit und da durfte man also eigentlich noch nicht groß feiern. Und da hatte sie, glaube ich, im Schlosspark so, gab es dann irgendwie so ein Get-Together mit ihren eigenen Freunden halt. Und von diesen Partys kommt nie was an die Öffentlichkeit.
Nie.
Und die müssen ja auch Fehler machen können und die müssen sich auch mal verlieben und wieder trennen können, ohne dass die Öffentlichkeit dabei ist.
Ja. Aber gerade Schule oder eben Uni auch, das ist ja so ein Ding, da bist du ja nicht mit jedem so dick. Da könnte es ja immer sein, dass irgendjemand was raushaut. Außer, das ist so das ungeschriebene Gesetz, ne?
Ja.
Wir machen das auch da nicht, weil es könnte ja auch der andere davon betroffen sein, der ja auch aus gutem Haus kommt und vielleicht
so
bekannt
ist. So
ist
das, genau.
Ne?
Und bei dem Geburtstag von Prinz Christian, wo du gesagt hast, Julius hat einem Staatsbankett geglichen, da hat ja Margrethe gesagt, so sinngemäß, man weiß, wo man hingehen muss. Ihre Rede an die junge Generation.
Das Nette war ja eigentlich seine Rede bei seinem 18. Geburtstag, weil der 18. Geburtstag ist immer so der Moment, wenn man das meistens die zum allerersten Mal überhaupt sprechen hört. Mhm. Ja? Also man hört die Generation von Geburt an auf Fotos oder auch auf Filmmaterial. Aber man hört sie halt nie reden.
Und
das war Christians Debüt und dann vor laufenden Kameras. Das wurde live übertragen in Dänemark in alle Haushalte. Und der hat so nett gesprochen und auch um Verständnis gebeten. Ich weiß, dass ich Fehler machen werde, aber ich fühle mich wohl hier in meiner Generation. Und die hatten zum 18. Geburtstag von Christian aus jeder Kommune oder aus jedem Landesteil eben Dänemark zwei eingeladen. Die konnten sich bewerben und die wurden dann ausgelost. Und andere 18-Jährige aus dem ganzen Land haben mit ihm und ein paar Regierungsvertretern, Familienmitgliedern und eben Mitgliedern des Hofes zusammen gefeiert. Und das ist toll. Irgendwie hat man diese 18-jährige Generation in Dänemark irgendwie dafür aufgeschlossen, sich fürs Königshaus zu interessieren, sich für Christian zu interessieren. Mhm. Und er umgekehrt hat irgendwie so eine Wegbegleiter kennengelernt, mit denen er vielleicht mehr oder weniger zu tun haben wird in den nächsten Jahren und Jahrzehnten.
Ja, und er hat sein Abi gemacht letztes Jahr und war dann in Afrika, also auch im Ausland, so wie auch sein Vater auch Auslandsaufenthalt gemacht hat, auch seine Großmutter. Und ich finde, er ist sehr dadurch auch irgendwie in diesen 3 Monaten, ich sag mal, gewachsen und gereift, ne? Wenn man so Vorher-Nachher-Bilder gesehen hat, finde ich, es hat ihm gut getan.
Ja, ne? Also gerade dieses Vorher-Nachher. Mhm. Bei seinem 18. Geburtstag, das war eben staatsbankettartig, auch im Frack.
Ja, genau.
Und als er jetzt wieder zurückkam, der Neujahrsempfang, wieder im Frack. Dazwischen liegt 1 Jahr und 3 Monate oder so. Mhm. Und das ist ein komplett anderes Auftreten. Das ist ein richtig lässiger Thronfolger, mit einer Selbstverständlichkeit über den roten Teppich gelaufen hat, sich den Kameras präsentiert. Also der ist in der Tat mit Abitur und diesem Aufenthalt in Afrika doch ganz schön gewachsen. Er ist übrigens sehr groß.
Das stimmt, ja.
Aber er ist halt auch irgendwie so hat Format bekommen und hat an Selbstbewusstsein doch ganz schön zugelegt.
Ja, jetzt prägt er, ne? Also so Sachen. Und wenn sie wirklich zeitlich nur so überschaubar sind, ne? Aber trotzdem, aber es ist doch toll zu sehen.
Ja,
ne?
Zu Weihnachten war er wieder da und jetzt geht es für ihn auch zum Militär, wie auch für alle anderen, die militärische Ausbildung machen müssen, bis auf Katharina Amalia, die nicht zum Militär geht. Dass sie sich das aussuchen kann, fand ich erstmal erstaunlich.
Also zum einen muss man dazu sagen, es gibt keine Wehrpflicht in den Niederlanden. Mhm. Das ist jetzt in Norwegen zum Beispiel der Fall und da gab es halt keine Ausnahme. Das gilt auch für
Dänemark auch. Gibt es auch eine Wehrpflicht?
Das weiß ich nicht. Mhm. Zumindest gibt es in Norwegen einfach die Wehrpflicht auch für Frauen. Mhm. Und da ist halt Ingrid keine Ausnahme. Mhm. Aber in Spanien hat sich das die Leonor selber ausgesucht. Und der Christian, ob das jetzt eine Wehrpflicht ist, das weiß ich
doch
nicht.
Doch, ist eine Wehrpflicht.
Aber in den Niederlanden eben nicht. Und ich finde, das ist auch sehr bezeichnend jetzt für diese Generation Eltern, dass sie eben den Kindern auch die Wahl lassen, möchtest du das machen oder möchtest du es nicht machen? Und in den Niederlanden war offenbar der Fall, dass die Amalia gesagt hat, nee, Militär, das ist jetzt nichts für mich. Und von ihr wissen wir auch, sie ist eine Intellektuelle, da kommt sie wohl auch sehr auf die Großmutter, auf die Beatrix. Sie hat ein exzellentes Abitur gemacht und hat halt andere Interessen und sieht sich halt nicht so im Wehrdienst. Wobei man auch dazu sagen muss, dass in den Niederlanden der König und sie als zukünftige Königin auch eben nicht Oberbefehlshaberin der Streitkräfte ist. Das ist nochmal ein Unterschied. Also in Spanien ist der König zumindest nominell Oberhaupt der Streitkräfte und da spielt das eine Rolle. Und in Schweden, Victoria hat die Grundausbildung beim Militär gemacht und sie hat jetzt nochmal
draufgelegt,
aufgesattelt, wirklich mit einer Offiziersausbildung. Und da spielt natürlich das auch eine Rolle, dass Schweden jetzt in der NATO ist. Mm. Die ganze geopolitische Situation spielt da auch rein, weil Schweden da auch natürlich vom Standort her, von der Lage her eine andere Rolle hat jetzt.
Ja, genau. Katharina Amalia war auch mit bei dem 80. Gedenktag zur Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz, war sie mit ihren Eltern dort und hat auch, ja, ich finde, auch eine besondere Rolle eingenommen, eben, dass sie ihre Eltern begleitet hat und mit dabei war und auch ja mehr Termine wahrnimmt, öffentliche Termine und mehr in die Pflicht genommen wird. Aber auch wahrscheinlich, weil ja auch ab 25, also als dieses Jahr, dass sie da auch jetzt auch Geld bekommt, ne? 1,5 Millionen Euro bekommt sie als Aufwandsentschädigung, dass sie wahrscheinlich auch mehr arbeiten muss. Steckt das dahinter, Julia?
Ja, auf jeden Fall. Also sie ist jetzt 21 Jahre alt und damit haben die Eltern entschieden, mit dem 21. Lebensjahr wird sie mehr in die Pflicht genommen und braucht jetzt auch die Infrastruktur dafür. Also es ist jetzt nicht so, dass diese 1,5 Millionen Euro ihr Gehalt wären, dass sie das auf ihr Konto einzahlt, sondern es geht darum, Personal zu beschäftigen, ein Büro einzurichten, Repräsentationskosten zu bezahlen. Mhm. Also das ist auch nicht nur die Garderobe, aber es wird natürlich auch Empfänge geben. Da ist das Catering dann inbegriffen oder da ist der Transport inbegriffen, wenn sie irgendwo hinfährt. Also es wird von ihr jetzt mehr erwartet und wir sehen sie auch in der letzten Zeit häufiger. Das war natürlich, also das war früher schon immer so beim Königstag und so in großen Feierlichkeiten, bei der Parlamentseröffnung. Mhm. Aber sie ist jetzt eben auch bei den Staatsbanketten dabei. Mhm.
Und eben bei wichtigen Tagen wie eben der 80. Gedenktag Auschwitz. Und sie gilt als gute Rednerin, kann sich gut immer wieder einfühlen auf die jeweiligen Gesprächspartner und Partnerinnen. Ist auch sehr empathisch, ne? So, weil sie ja immer so sich so ein bisschen zurückgehalten hat. Sie wirkt immer so ein bisschen unsicher, weil sie ja auch wegen ihrer Figur, also durch die Medien gejagt wurde, muss man ja schon so sagen, was wirklich sehr, sehr von meiner Warte aus schlimm anzuschauen war, wie mit ihr umgegangen wurde. Also das muss man auch, ich meine, sie war da relativ auch noch immer jung, also sie war 18, 16, 17.
Aber
also
mittlerweile ja nicht mehr, ne?
Also es ist besser geworden, aber ich glaube auch, weil irgendwann mal auch damit auch mal Schluss sein muss.
Man hat sich halt abgearbeitet.
Ja, ne? Dann, also ich fand das auch sehr unglücklich.
Natürlich, aber was wichtig war für die Amalia, war einfach auch, dass die ein Jahr lang von der Bildfläche verschwunden ist. Es gab ja immer diese Bedrohungslage seitens der Mafia, die offenbar, Amalia wurde als gefährdet eingestuft und ging ins Ausland. Wir haben ja dann erst hinterher erfahren,
mit Spanien,
sie war
weg,
dass sie in Madrid war und dort sehr unbeobachtet studieren konnte. Ich glaube, sie hat von dort aus per Fernstudium ihr Studium in den
Amsterdam,
Niederlanden weitergemacht, hatte da aber natürlich das Netzwerk von der spanischen Königsfamilie, die ihr wohl ein quasi zweites Zuhause oder als Andockstelle sehr wichtig waren. Ja? Also sie hat eine kleine Wohnung gehabt in der Nähe vom Retiro-Park. Wer Madrid kennt, das ist hinterm Prado-Museum. Und,
ist gar nicht schlecht gelegen, finde ich.
Nein, es ist wunderschön. Es ist eine der schönsten Lagen, die es gibt.
Ja.
Und halt auch die Möglichkeit gehabt, und das ist halt, Madrid ist natürlich eine tolle Stadt für junge Menschen, um abends auszugehen. Und sie hat da eben auch Freunde gehabt. Es gab mal so ein, zwei Berichte in spanischen Boulevardblättchen. Da wurde sie gesichtet, irgendwie abends mal oder im Café sitzen, nachmittags mit irgendwelchen Freundinnen. Aber eigentlich hat sie es geschafft, da ein Jahr für sich zu verbringen. Und im letzten Jahr, 2024, waren Felipe und Letizia in den Niederlanden zum Staatsbesuch. Und da hat abends Willem Alexander in seiner offiziellen Rede sich bedankt bei Felipe und Letizia, was sie für Amalia getan haben, dass ihnen das Jahr so gut getan hätte. Und haben alle gestaunt.
Ja, genau.
Ah, sie waren in Madrid.
Ja,
Jetzt wissen wir es. Ja.
Ja, das war auch erstaunlich, dass das einfach geheim geblieben ist.
Toll.
Und dass alle sich gewundert haben, ach was, echt?
Das ist eigentlich was ganz Wichtiges, dass diese Generation immer so zusammenhält. Also sowohl die Eltern, eine Maxima, eine Letizia und eine Mathilde, natürlich verständigen die sich. Ja, die haben alle drei ihre Kinder, ihre Töchter zeitgleich oder zeitversetzt auf demselben College gehabt in Wales.
Mhm.
Und natürlich verständigen die sich, wie man mit bestimmten Erziehungsfragen umgeht. Und wenn es Amalia gerade nicht so gut geht, dann geht sie halt nach Madrid. Und natürlich hat sie dann Kontakt zur spanischen Königsfamilie. Also es ist eine ganz, ganz wichtig, diese Generation. Und bei so einem 18. Geburtstag von Christian von Dänemark oder Ingrid von Norwegen, die sind ja alle dieselbe Generation, ist das dann so nett, wenn die jungen Leute dann halt auch die zukünftigen Amtskolleginnen alle dazugeladen worden sind. Und da gibt es halt
die Fotos auch, ne?
Tolle Fotos, wo dann halt, ich sag mal so, die zwischen 18 und 22-jährigen jungen Thronfolger oder Thronfolgerinnen dann schon so im vollen Ornat dann da stehen und wissen wir eines Tages, mit wem was zu tun haben.
Aber Estelle durfte auch mit aufs Foto. Das war auch ganz
nett. Und der kleine Charles von Luxemburg,
durfte
der
auch
war
mit
der
drauf.
Eins oder so. Das ist ein witziges Bild.
Ja, total.
Das war zu Ingrids 18. Geburtstag. Und da sitzen also mal neben Elisabeth und Amalia und Ingrid, die alle ungefähr gleich alt sind, auf einmal denn die kleinere Estelle und dann der Mini-Charles.
Ja, das ist super. Und dass sie alle untereinander so vernetzt sind, ist natürlich auch gut. Ich bin auch gespannt, wie das dann auch wird in diese Generation, wenn sie dann auch heiraten. Also, weil du es ja auch schon angesprochen hattest, wer möchte da rein heiraten? Also gerade als Mann, das wird noch sehr spannend
werden. Ja, weil
es
nochmal ganz anders wiederum ist, ne?
Ja, das wird ganz, ganz, ganz anders werden.
Vielleicht wird es gar nicht so schlimm quasi, ne? Also das
vielleicht fällt es dieser Generation viel leichter, weil das irgendwie für, ich sag mal so, dass der Mann eben nicht mehr der Haupternährer sein muss oder kein Alpha-Gehabe mehr erwartet wird von Männern, spielt da sicherlich auch irgendwie denen in die Karten, dass das halt auch einfacher wird, so eine Rolle als Prinzgemahl an der Seite einer Königin zu akzeptieren. Ich finde aber auch, es ist an der Zeit, das auch zu reformieren. Warum kann ein Mann, der einheiratet, nicht auch Königsgemahl sein?
Ja.
Also die Camilla ist Queen Consort geworden, Königin, Gemahlin. Königin Silvia ist ja auch keine Königin aus eigenem Recht, sondern sie hat den Titel der Königin, weil sie mit dem König verheiratet ist. Und vielleicht sollte man das auch dahingehend irgendwie erneuern im Sinne der Gleichberechtigung,
ja,
dass eben ein Mann, der einheiratet und wenn die Frau dann Königin wird, also wenn Königin Elisabeth von Belgien Königin ist eines Tages, dann sollte der Mann vielleicht auch das Recht haben, sich auch König nennen zu dürfen.
Ich habe schon immer gesagt, Emanzipation ist keine Einbahnstraße. Jetzt habe ich das. Was habe ich
endlich
heute?
Konntest du den Satz mal raushauen.
Ja,
ey.
Aber wirklich, echt? Was habe ich heute gelernt? Meinen eigenen Satz.
Er ist dir wieder eingefallen.
Wenn du mich fragst nachher, ja.
Naja, wahrscheinlich ist dann auch gerade der Job des Ehemanns von einer Thronfolgerin oder einer zukünftigen Königin dann attraktiver, weil man eben dann auch König ist, ne? Ich glaube, da hätte natürlich der Mann von Margrethe, also von Dänemark, davon geträumt, endlich König zu werden. Ja. Ne? Ja, sein Leben lang war das ja so sein Thema. Ne?
Ja, zumal das zum Beispiel in Spanien im 19. Jahrhundert gab es das schon mal. Ja, da gab es eine Königin und deren Mann war dann der Rey Consorte, also der Königsgemahl.
Ja.
Macht es ein bisschen leichter dann eben.
Für dich auch, Chrissy Kahn, da einzuheiraten. Dann.
Ja, genau, aber Madeleine ist ja, und außerdem ist die ja eh nicht...
Ja, tut mir leid.
Ist ja eh nicht Thronfolgerin.
Ja, du hast wieder das ewige Thema Madeleine. Ne?
Und Chris O'Neill, mein Freund.
Ja. Also lass uns nicht abschweifen, aber lass uns nochmal auf Leonor gucken. Wir hatten es ja auch schon gehabt, auch wie das Thema ist ja auch nicht Kronprinzessin, sondern hat ja den Titel dann als Prinzessin von Asturien. Leonor ist so ein bisschen auch, habe ich mir so das Gefühl, Julia, so dein, auch mit dein, wir hatten zwar in der letzten Folge gefragt, wer ist dein Lieblingsthronfolger oder Thronfolgerin, aber Leonor, weil du auch dem spanischen Königshaus so, ja, irgendwie so zugewandt bist, ne, weil du viel über sie machst auch und toll Spanisch sprechen kannst. Leonor findest du ja auch, sie füllt diese Rolle unheimlich gut aus, ne?
Ja gut, das müssen wir erstmal gucken, was da noch so kommt, aber
die
nötigt mir ganz schön viel Respekt ab, muss ich sagen. Also eben auch dieser Überraschungsmoment, der 18. Geburtstag, als sie dann vor dem großen Publikum gesprochen hat, mit wem wir es da zu tun haben. Und das sehen wir halt jetzt vor allen Dingen in den letzten 2 Jahren, seitdem sie 18 ist. Und diese militärische Ausbildung, diese junge Frau zu sehen, eben mit welcher Selbstverständlichkeit und welcher Natürlichkeit sie das macht. Und es gibt in Spanien die Prinzessin von Asturien-Preise, die hießen früher Prinz von Asturien-Preise, die werden in Oviedo, der Heimat von Letizia, vergeben und wurden ins Leben gerufen, als der Felipe, ich weiß es nicht, vielleicht 12, 13 Jahre alt war. Mhm. Und da werden Menschen für ihre herausragenden Leistungen in Wissenschaft, Kultur, Wirtschaft, Sport und so weiter einmal im Jahr geehrt. Das ist ein spektakuläres Ereignis, eine ganze Woche und hat ein riesen Renommee. Also ich sag mal, das sind die spanischen Nobelpreise wirklich.
Ja, und da sind auch ganz viele royale Fans immer, ne? Weil es ja immer so heißt, ja, die Spanier sind ja so negativ eingestellt, aber da sind viele Fans, die auch Hände schütteln wollen, ne? Und
ja gut, Asturien ist einfach grundsätzlich dem Königshaus zugewandter als alle Landesteile wie das Baskenland oder Katalonien. Das ist regional unheimlich große Unterschiede. Aber es sind halt eben jetzt die Prinzessin von Asturien-Preise und die werden verliehen durch die Prinzessin von Asturien. Und da haben wir halt schon in den letzten Jahren häufiger eben Leonor in dieser Rolle gesehen. Und wenn sie dann da steht und eine Rede hält, das ist schon wirklich eindrucksvoll. Jetzt haben die natürlich auch eine Mutter, die Leonor und ihre Schwester Sophia, die aus den Medien kommt.
Ja, ja.
Und wir können davon ausgehen, weil wir auch wissen, dass sie mit Felipe geübt hat, dass sie also... das Auftreten vor der Kamera, wie spreche ich, wie halte ich meine Rede, dass sie das auch mit ihren Töchtern übt und dass die Leonor da, finde ich, einfach die Rolle extrem gut wahrnimmt. Aber ich finde diese Generation generell ziemlich gut.
Ja, also, das stimmt.
Die Amalia, finde ich, also dafür, dass sie eine Apanage bekommt, finde ich, da muss man jetzt auch ein bisschen was von ihr erwarten. Also man kann jetzt nicht nur beim Staatsbankett sitzen oder bei wichtigen Terminen dabei sein. Natürlich wird sie da langsam herangeführt. Aber ich habe von der noch, du sagtest, sie ist eine gute Rednerin, ich habe von der noch nie eine Rede gehört.
Echt? Nee. Doch, ich habe schon Sachen von ihr gehört.
So Underground.
Ja, Underground, aber
Underground.
Ich wüsste jetzt auch nicht, für welche Themen sie sich besonders
Ja, das ist total interessant. Ne? Ja. Nämlich, ich hatte nämlich auch danach auch gesucht nach Themen und auch in der niederländischen Presse und ich habe mir da ein bisschen schwer getan, muss ich sagen.
Also, ja, also natürlich, ich finde ja auch, die haben ja auch ein Recht darauf, sich erst zu etablieren, aber da muss jetzt eben auch was kommen.
Ja.
Und in Spanien, also es gibt auch noch eine andere Stiftung, die ist für junge Menschen, für die Bildung und dass die ihren Platz im Leben finden. Die Prinzessin von Girona, das ist in Katalonien, Preise. Na, und da hat die Leonor vor 3 Jahren auf Arabisch gesprochen, mhm. ja, mhm. auf Katalan, auf mhm. Baskisch, Spanisch mhm. und Englisch. Mhm. Also die spricht mal kurz 5 Sprachen. Mhm. Und das wissen wir jetzt seit 3 Jahren. Da war die halt eben noch nicht volljährig. Also mhm. es ist schon wirklich, die tun was für ihr Geld, will ich damit sagen. Ja. Und das werden mhm. die Niederländer von der Amalia eben auch einfordern. Und es geht nicht nur darum, bei großen Anlässen dabei zu sein und zu repräsentieren, sondern mhm. einen Nutzen zu stiften auch. Und zu zeigen, dass man der Gesellschaft dient. Und das wird halt heutzutage eingefordert und das muss diese Generation extrem erfüllen.
Mhm. Das ist interessant, absolut, weil ja. ich habe die ja auch nie so auf dem Schirm, also diese Generation, weil mhm. das vielleicht eben noch so weit hin ist. Ne? Mhm. Weil du immer diese Präsenz hast und
von
dieses,
den anderen, ne?
die dann diese mhm. wichtigen offiziellen Termine übernehmen. Also mhm. ich bleib jetzt kurz bei Victoria. Ne? Ja, ja. So, boom. Und dann ist die irgendwie da. Es ist schon quasi wie die Königin. Ne? Und die anderen, also es ist schon fast so ohne bösen Willen, dass man sie ja noch gar nicht so richtig ernst nimmt. Und man denkt so, oh ja, jetzt sind die halt auch irgendwie und jetzt haben die da halt mal was gesagt, die Rede von Elisabeth. Mhm. Aber das sind so Sachen, denke ich mir, ja, ist jetzt nice, ne? Mhm. So erstmal. Aber irgendwie denke ich mir so, ah ja, komm, was wollen die denn so, ne? Einfach so aus der Sicht, aus der einfachen Sicht, aber es ist halt so mega wichtig.
Total.
Dass es jetzt stattfindet.
Und es ist ja auch so, dass zum Beispiel Leonor Baskisch, Katalanisch, Galizisch, ja. das alles sprechen kann und dadurch eben auch sehr nahbar ist, was ja auch wichtig ist in Spanien. Mhm. Und dass sie es auch ernst nehmen und auch wissen, naja, sie wissen auch, was daran hängt. Ne? Es geht um den Fortbestand der Monarchie. Man muss sich ja permanent rechtfertigen, warum man überhaupt da ist. Und ich glaube, gerade für die junge Generation, das auch nochmal eine andere Geschichte werden, sich noch weiterhin zu beweisen, warum brauchen wir die eigentlich noch? Warum sind sie wichtig? Ne?
Ja, ja, und das setzt natürlich auch so junge Leute auch unter Druck. Wir erinnern uns an Kronprinzessin Victoria von Schweden, die damals ja auch ihre Schwierigkeiten hatten und im Übrigen auch die Väter von dieser Thronfolgerinnen-Generation jetzt, also Willem Alexander oder Håkon, Frederik von Dänemark, genau das Gleiche. Also diese Generation, da hat jeder seine liebe Mühe damit gehabt. Gerade in der Zeit so, ich sag mal, ab dem 18. Geburtstag, wo man mehr in den Fokus der Öffentlichkeit rückt und auch nicht mehr so diesen Schutz der Kindheit genießt. In diesem Alter, in dem man dann flügge ist, ausgeht, das Bedürfnis hat, wie ein ganz normaler junger Mensch eben Party zu machen, sich zu verlieben, Fehler zu machen. Das gehört ja nun alles dazu. Und das ist eine ganz, ganz schwierige Zeit. Ein schwieriger Abschnitt jetzt. Da hatten die Willem Alexander, Frederik, Håkon alle ihre liebe Mühe mit. Und ich finde es bemerkenswert, dass es doch bei den jungen Thronfolgerinnen jetzt irgendwie kaum Meldungen eigentlich gibt oder so. Aber die treten halt jetzt auch erst in diese heiße Phase ein.
Also für mich ist so, es wäre sehr präsent, das ist eben Leonor, klar durch ihre dreijährige Militärzeit. Was auch mit eine Rolle spielt, ist, dass sie sich mehr in den sozialen Medien präsentieren. Also auch das spanische Königshaus, das ihre Präsenz komplett neu aufgesetzt hat, im Sinne von sich anders präsentiert. Auch jetzt gerade bei Instagram, was sehr, sehr wichtig geworden ist. Ja,
ja, ja. ja.
Aber da waren sie ja auch die Nachzügler, ne? Also
ja, ja, sie waren die Nachzügler, aber man hat gemerkt, da ging jetzt ein Ruck durchs Königshaus und die haben sich jetzt mal ein bisschen neu aufgestellt.
Ja, ne? Also in Spanien wird vor allen Dingen, die Menschen twittern sehr viel in Spanien. Und darum hat das spanische Königshaus, waren sie, glaube ich, fast die Letzten, die jetzt auf Instagram aktiv sind. Aber das ging halt wirklich von jetzt auf gleich, hatten die paar Millionen Follower.
Ja. Gerade die Bilder, als jetzt Leonor aufs Schiff gegangen ist, das fand ich schon sehr...
Ja.
Sehr imposant, in Cádiz.
Sie beide standen am, wie nennt man das, Pier, Felipe Letizia, und dann gewunken. Da kam das Tränchen, ne, und so.
Na. Na gut, wenn deine Tochter jetzt mal so auf See geht.
Ja. Also die geht auch nicht nur einfach mal so auf See, sondern die ist 6 Monate weg.
Das ist
weg.
Wahnsinnig lang.
Das ist lang und das ist natürlich auch hart, aber wie... Felipe das neulich gesagt hatte, 2 Wochen vorher gab es einen Empfang fürs Militär im Königspalast. Mhm. Das ist jedes Jahr am 6. Januar. Die Pascua Militar. Da war ich auch schon ein paar Mal und da hält der König dann also eine Rede. Leonor stand in Uniform an seiner Seite, aber er sprach eigentlich zu den Generälen. Mhm. Und dann sagte er, und dir, liebe Leonor, genutze die Zeit und genieße die Zeit. Das ist eine der wichtigsten Erinnerungen für mich, die mir auch so nützlich war in meinem Leben. Mhm. Denn er hat das selber eben auch erfahren.
Ja, genau.
Und Juan Carlos auch. Also es hat eine Tradition, auf dieses Segelschulschiff zu gehen.
Was extra renoviert wurde nochmal. Mhm. Ne? Es wurde nochmal extra renoviert und es wurde mit... Es
wahrscheinlich nicht für Leonor, sondern es wurde
sicherlich
überholt. Das ist fast 100 Jahre alt.
Ja, das ist das älteste, eines der ältesten Schulschiffe.
Und das schönste Schiff, meine Güte.
Der Welt. Und es haben sie aufgestattet mit Telemedizin, damit man direkt Verbindung hat, immer ins Militärkrankenhaus nach Spanien.
Ja, aber bestimmt nicht nur wegen Leonor, sondern weil das natürlich jetzt auch...
Falls was ist.
Ja, klar, aber gut, weil das jetzt einfach auch irgendwie technisch aber möglich ist, denn der, wie gesagt, Felipe und Juan Carlos haben das ja auch schon gemacht.
Ja, aber ich denke mir so, ne, ich habe mir gedacht, als sie gesagt haben, ja, es wurde jetzt restauriert und mit Telemedizin ausgestattet, dachte ich mir, die letzten Jahre ohne Kontakt irgendwie, gerade so medizinisch gesehen, das fand ich schon ziemlich... Mhm. Krass, muss ich sagen, ne? Aber gut.
Aber ich fand auch generell diese Bilder und von diesem Abschied, ne? Weil wir ja sagen, das muss man auch so ein bisschen bewerben und so, ne?
Ja, ja.
Das waren schon gute Bilder.
Tolles Wetter.
Wie die da standen und sie dann da in der Uniform auf dem Schiff und die Eltern da und das Tränchen von Letizia verdrückt und ach, guck mal. Also besser marketingtechnisch ging es eigentlich gar nicht.
Ja, wenn du so willst schon. Ja.
Fantastische Bilder und man darf auch mal nicht vergessen, ich weiß gar nicht, ob dir das so, ich würde es gar nicht so vermarktend sehen, sondern eben das, da steht eben. König und Königin, die sind aber eben Eltern und verabschieden ihre Tochter für 6 Monate auf hohe See. Also das kann man ja dann irgendwie auch nachvollziehen. Und es hat denen auch sehr viel natürlich Sympathien eingebracht, dieser Familie.
Ja, ja.
Also, aber
ja,
in den letzten Monaten hat sich da eh viel getan. Also die Spanier haben viel mehr gesehen, auch zum Beispiel durch diese schreckliche Überschwemmung in Valencia, wo König und Königin stehen, eben als Landesvater und als Landesmutter. Und die wurden mit Schlamm beworfen und haben bis zum letzten trotzdem diesen Termin durchgezogen, während die Regierung halt aus Sicherheitsgründen abgezogen wurde, der Regierungschef. Und also weil sie eben dann doch sehr nahbar, sehr menschlich sind. Und da gehört halt auch Leonor und ihre Schwester Sophia natürlich auch dazu.
Sophia ist auch, sie fällt immer so ein bisschen runter, aber wenn sie dann zu sehen ist, man merkt schon auch diese enge Verbundenheit in der Familie. Das ist schon so ein enger Pakt, ne, sage ich jetzt mal. Ne?
Und im Prinzip genießt sie ja eine ganz ähnliche Ausbildung. Sie ist auf dasselbe, also Sophia, ihre Schwester,
auch, ne?
ist auf demselben Internat, wo ihre Schwester Leonor war. Und Philipp und Letizia haben immer darauf geachtet, dass die beiden sich haben, dass die, und das ist halt auch so wichtig, es ist halt eben sehr, sehr einsam in dieser Rolle. Und die Schwester Sophia ist eine ganz wichtige Verbündete und Vertraute von ihrer Schwester.
Mhm. Irgendwie hat es auch was Cooles, wenn du dann die zweite Reihe, über die wir ja auch schon gesprochen haben, so bist, so diese Ausbildung zu haben irgendwie, da irgendwie voranzukommen, zu wachsen, ja, aber irgendwie nicht so im Rampenlicht zu sein und die Verantwortung vor allem zu haben, ne? Mhm.
Ja, das stimmt.
Hat irgendwie was, ja.
So, ich mache nochmal kurz Tee, ne, wie immer.
Sehr gut. Die Julia, das letzte Mal habe ich dich gefragt, dein Lieblingskronprinz, Kronprinzessin, ne? Jetzt kann ich, also von denen, die jetzt wirklich theoretisch unmittelbar dran sein könnten und jetzt von diesen Jüngeren, mit wem fühlst du dich da besonders verbunden?
Ich vermute auch was.
Ja.
Ja, gut, klar. Ich habe ja schon gesagt, dass die mir viel Respekt abverlangt, weil sie einfach diesen Weg geht, Leonor von Spanien, die Ausbildung, die ihr Vater gemacht hat und das eben halt auch so macht, dass es ihr ganz offensichtlich Spaß macht. Ich finde das schon wirklich bemerkenswert. Ich finde aber auch die Elisabeth extrem gut von Belgien. Und ich habe letztes Jahr einen Film über Prinz Christian von Dänemark gemacht. Großartig. Da kommt man, ich meine, da müssen wir natürlich noch ein bisschen was erleben. Der ist halt erst seit einem Jahr 18,
der ist auch jung.
Gerade erst seit einem Jahr also Kronprinz. Da werden wir sicherlich noch ein bisschen was erleben. Aber ich finde, das ist eine gute Generation. Und ich freue mich darauf, das halt jetzt in den nächsten Jahren auch so zu begleiten. Denn da wiederhole ich mich jetzt nochmal. Und das darf man auch irgendwie nicht unterschätzen. Das ist die schwierigste Zeit für einen Royal. Ist das Alter ab 18, wo du quasi zum Freiwild wirst, wo von dir was erwartet wird, dass du jetzt wirst in die Pflicht genommen, du musst dich ausbilden lassen, du bist aber gleichzeitig halt noch ein junger Mensch, musst deinen Weg finden bis zur Hochzeit.
Ja.
Diese, ich sag mal, ungefähr 10, 15 Jahre sind total schwierig.
Oh, das kommt ja auch noch. Also, dass du quasi heiraten, musst.
Ja, dann ist wieder gut. Weißt du, dann sind die quasi im angekommen und dann haben sie den Partner gefunden und dann ändert sich die Berichterstattung ja total, weil werden die Kinder geboren.
Ja, genau.
Und so weiter. Aber diese Zeit, 18. Geburtstag bis zur Verlobung so ungefähr, da wollen wir nicht mit denen tauschen.
Nee,
das glaube ich.
Richtig, ja. Ich glaube einfach, dass die alle auch noch mal eine andere Nuance wieder reinbringen. Also es wird wieder ganz anders werden, wie sich das alles dann verändert. Ich hoffe, wir kriegen das alles noch mit, Julia.
Ja, warum denn nicht? Also.
Ich sag mal, solange wir noch beruflich aktiv sind, um es mal so zu
sagen. Also ich kann meinen Job ewig machen, weil ich freiberuflich bin. Und insofern kann ich einfach,
ja, gut,
ob die
ja.
Leute es jetzt sehen wollen oder nicht, das ist dann eine andere Frage.
Ja, genau, aber
im Prinzip
gut,
kann ich einfach weitermachen.
Naja gut, ich würde auch weitermachen, wenn ich dann im Ruhestand bin. Ne?
Nur weil du kurz davor bist, ich meine.
Wie kurz davor? Güte.
Frechheit.
Was dein Problem zu unserem Problem? Nein. Also okay, hol mal das Teewasser, genau.
Also echt so frech, ohne Ende.
Also ich muss auch dazu sagen, ich mir ist das sogar, also ich freue mich jetzt darauf, die Jahre zu begleiten.
Genau, danke.
Bitte.
Einmal Teebeutel, Moment. Ja. Sorry, Julia jetzt.
Ja. Denn ich weiß noch, als ich vor ein paar Jahren mit Königin Letizia mal auf einer Reise war nach Afrika, da fragte sie mich im Flieger, ich bin mit denen in der Staatsmaschine geflogen, wie ich das denn jetzt zu Hause geregelt hätte, weil ich auch Mutter bin. Und dann sagte ich, ja, gar nicht so einfach und so, keine Details jetzt weiter. Aber wie das so ist, wenn man halt auf Reisen ist als Mutter. Und dann sagt sie, ja, für mich ist das auch schwer. Da war Sophia gerade 12 Jahre alt, ist ja auch noch nicht so lange her. Aber ich will nur sagen, dass ich das halt auch irgendwie so, die so miterlebt habe. Natürlich bin ich jetzt die Generation Letizia mit Marit eher.
Ja, ja.
Aber diese Mütter, begleite schon so lange und miterlebe, wie die sich halt um ihre Kinder kümmern und wie diese Kinder groß werden. Darum freue ich mich jetzt eben auf die nächsten 10, 15 Jahre.
Ich mich auch. Habe ich ja auch noch vor mir.
Ja,
ja, ist ja so.
Ja, ja. Soll ich doch nachlegen, ja.
Wieder.
Also im besten Fall muss ich sagen, bei mir, ich habe die Victoria verheiratet. Das war mein erster Fernsehauftritt. Ich hatte vorher die ganzen Dokus schon gemacht, aber dass ich das erste Mal vor der Kamera war, war die Hochzeit von Victoria.
Aha.
Und ich würde das natürlich schon gerne begleiten bis zur Hochzeit von Estelle eines Tages.
Ja, okay, das könnte hinhauen. Könnte.
Wie? Ja, natürlich.
Oh, boah.
Na, du weißt ja nicht, wann sie heiratet. Ja, das meine
stimmt.
Ich.
Ja, ja.
Es wird auch spannend werden, ob sie nicht auch mal gleichgeschlechtlich sich entscheiden. Ob
ach,
nicht diese Generation mal kommt. Ja, es kann
das
ja sein.
Das könnte tatsächlich mal
kommen.
Ja.
Dazu gab es ja sogar eine Äußerung des ehemaligen Ministerpräsidenten der Niederlande. Der wurde mal gefragt und er sagte, für ihn spreche nichts dagegen.
Ja.
Das einzige Thema ist, dass man natürlich trotzdem die Erbfolge sichern muss.
Ja, so, das ist halt dann die Frage. Aber da müssen wir drüber reden, wenn es dann mal so weit kommt.
Ja, und ich darf da einfach nochmal sagen, denn das Haus Wittelsbach, der Hauschef, der Herzog von Bayern, der ist homosexuell und hat keine eigenen Kinder. Und da geht das halt jetzt an die Kinder seines Vetters, glaube ich. Also
weiter.
Sie sind ja große Familien.
Ja.
Das geht dann einfach auch weiter.
Ja.
Eins dürfen wir auch nicht vergessen. Mhm. Der vorletzte König, Baudouin, der hatte die konnten keine eigenen Kinder bekommen.
Ah, ja, genau.
Und der hat dann
auch,
den heutigen König, Philipp, in seine Obhut genommen.
Mhm.
Und weil er wusste, eines Tages wird er mein Nachfolger.
Ja.
Dass dann noch der Vater dazwischen kam, ist ein anderes Thema.
Ja.
Aber natürlich kann man, wenn man keine eigenen Kinder hat, die Nichte, den Neffen, der dann halt als nächstes dran wäre, darauf vorbereiten.
So.
Ja, Anne, du hast, ich sehe, Kekse.
Ich habe noch die Kekse, weil du hattest sie nicht zu Ende gegessen.
Ja, aber die waren auch gut. Also,
ja.
Die sind eigentlich immer gut, was du mitbringst hier.
Natürlich.
Da werde ich gerade nochmal einen mümmeln. Sorry,
Wonderful
Julia.
Wonderful Copenhagen.
Dann können wir schnell anstoßen noch.
Ja.
Na, es ist ganz gut durchgezogen. Prösterchen.
Ich nutze die Zeit und mache mal ein Foto für Instagram.
Yes.
Ja, mach das.
Wobei das jetzt gar nicht so toll ist. Es ist ganz schön warm hier drin.
Ja, Annelie hat auch gerade eins von mir gemacht. Also ihr dürft euch alle freuen. Jetzt macht sie wieder eins, ein Selfie. Ach, wie schön. So.
Du weißt, Bewerbung.
Ja, genau. So.
Ich würde auch gerne nochmal auf das Thema Herausforderungen für diese Generation auch zurückkommen. Ich denke gerade an die Kolonialzeit, Belgien zum Beispiel, mit Leopold II. Und wir wissen ja, was da so im Kongo passiert ist, wie die Thronfolge auch mit der Geschichte umgehen, ob da auch, ja sagen wir mal, mehr Offenheit oder mehr Transparenz oder auch mehr Aufarbeitung dann auch mit einzieht. Ne?
Das findet aber schon in der Generation vorher statt. Also der Vater von Elisabeth von Belgien, der König Philipp, ist historisch höchst interessiert, höchst gebildet und hat sich selber sehr darum bemüht, um Aufarbeitung, also gerade auch dieser Kolonialvergangenheit. Und wenn man in Brüssel ist, da springt einem das ja irgendwie dieses Kolonial, aber auch in dieser ganzen Architektur, in den Museen, in den Exponaten und so, das springt einen also auch an. Und die wächst schon auch in diesem Bewusstsein auf. Das ist, ich weiß nicht, hat schon mal jemand diese Gewächshäuser von deren Residenzschloss Laken besichtigt?
Nee, noch nicht, aber das ist ja einmal im Jahr, ist es ja geöffnet, ne? Ja. Wurde mir wärmstens empfohlen. Ja. Es muss ja ganz toll sein dort, ne? Ja.
Also es ist wirklich ein einmaliges Erlebnis. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es so etwas noch, zumindest auf diesem Kontinent, noch irgendwo gibt. Wirklich eindrucksvoll, wenn man die Möglichkeit hat, da mal hinzufahren. Diese Architektur von diese Glas, dieses Kuppeln, ist eine unfassbare Größe. Und das ist halt direkt neben deren Residenz mit diesen unfassbar schön mit dieser Parkanlage. Mhm. Und ich will damit nur sagen, sie wohnt da und die atmet irgendwie diese Geschichte auch ein. Und das wird von denen erwartet, aber das wird ihr auch vorgelebt.
Aber es ist tatsächlich die größte Last, ne? Die Proteste sind da. Also ist gerade in Belgien, ne? Wir erinnern uns an die ganzen Statuen, die dann beschädigt worden sind. Genau. Also beschädigt worden sind. Also das Thema ist jetzt nicht so ganz vom Tisch, ne? Also ich glaube, das ist schon auch ein Kapitel, damit muss man sich immer wieder auseinandersetzen und die Königshäuser auseinandersetzen. Das hört nie auf, sage ich jetzt mal so, ne?
Nee, aber das tun sie ja auch. Und die Elisabeth von Belgien, sie hat halt in Oxford auch Geschichte und Politik studiert. Also sie wird ja auch darin geschult, darin ausgebildet.
Ja. Also auch eine interessante Generation und ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Also ich bin vor allen Dingen gespannt, wie es in den Niederlanden weitergeht. Ich denke, die haben ja jetzt noch ein bisschen Zeit, studieren, Militärzeit und dann geht's los, ne?
Naja, aber immer mal so einen kleinen raushauen.
Ja, nach dem Studium kommen dann natürlich auch noch so praktische Aufenthalte. Also
ja, viele arbeiten
Praktikum
ja dann
in der
auch
Botschaft,
noch. Genau,
Praktikum bei den Vereinten Nationen. Ja. Also das werden die durchlaufen dann unterschiedliche Stationen, was ja auch wichtig ist, dass die halt weite Einblicke bekommen. Das ist ja auch, Amalia studiert ja auch wirklich ein Studium Generale, das ist dieses PPLE, Politics, Philosophy, Law and Economics. Also
alles.
Alles so ein bisschen, was man so,
außer
was
Medizin.
Man so braucht. Das ist ein sehr anspruchsvolles Studium.
Ja, Chrissy Kahn, was hast du denn heute dazugelernt?
Genau. So, jetzt dieses
nix.
Letzte Mal hatte ich
hat nichts dazugelernt.
Ich hab nichts dazugelernt. Doch, dass man wirklich früh sich Gedanken machen muss, wie man so seine Präsenz in der royalen Welt als Nachfolger so durchtaktet auch. Ne? Also Stichwort Amalia, mir fiel es jetzt auch erst wie Schuppen von den Augen, als Julia es sagte. Jetzt muss die mal so langsam liefern. Und ich dachte so, ist doch jetzt alles okay, so wie es ist. Ja? Nee, das stimmt tatsächlich. Das läuft eigentlich auch zu sehr unterm Radar, ne? Ein Stück weit.
Obwohl sie Thronfolgerin ist.
Ja, genau,
ne?
Genau. Mhm. Und deswegen ist das natürlich schon anders. Und jetzt, wo wir ja auch gerade nochmal Leonor da gegenübergestellt haben, dann auch am Ende. Also von daher ist das schon so ein Ding, du brauchst auch nochmal gute Berater.
Ja.
Aber ich finde auch, das ist wie bei allen Kindern auch so in dem Alter, dass manche brauchen halt ein bisschen länger irgendwie, um fein zu sein. Die Spanierinnen sind sehr lange völlig abgeschottet aufgewachsen. Da haben sie dann auch immer alle gemeckert und so, von unseren Königstöchtern kriegen wir gar nichts mit. Alle anderen zeigen die viel mehr. Aber dafür hatten die halt irgendwie auch die Möglichkeit heranzureifen.
Ja.
Und, also es ist in jedem Land ein bisschen unterschiedlich, aber was ich glaube, das Wichtige ist, dem Gedanken, den wir heute vielleicht auch so abschließend haben, wie schwierig jetzt die Zeit ist, die jetzt erst kommt. Also mit der Volljährigkeit bis zur Hochzeit, weil jetzt das Interesse natürlich auch viel, viel größer ist. Und
es wird gerade durchaus eine lange Zeit sein, von Volljährigkeit bis zur Hochzeit beispielsweise. Ja. Da muss man sich schon auch finden und positionieren und schauen, wie man was arbeitet und welche Schwerpunkte man setzt. Ne?
Ja, und dann die Frage des Partners, das wird natürlich dann das Entscheidende auch sein.
Es tauchen ja immer wieder welche auf, ne, wo man, da gibt es ja immer in der Boulevardpresse immer welche Fotos.
Ja, aber ich finde nicht viele, ne? Also ich finde doch, dass denen gelingt das trotz Social Media, das
da
ganz schön
geheim zu halten.
Ja.
Bei Amalia hat man mal immer wieder so, gab es Gerüchte, war auch was dran, wer auch immer. Bei Elisabeth heißt es ja auch, sie wäre mit jemandem zusammen auch unter.
Ja, ich hoffe das für alle, dass sie mit jemandem zusammen sind.
Ja.
Aber ich finde es halt eben toll, dass wir es dann doch am Ende nicht wirklich wissen.
Nee, irgendwann sagen wir, ach echt? Die sind zusammen.
Wahrscheinlich, ja. Und dass dann nicht mal von der anderen Seite was rauskommt dann auch, ne? Also weil, dass man irgendwelche Bilder oder so, weil der andere Partner hat ja auch wieder einen Freundeskreis so.
Ja.
Ne? Da wird nichts gesagt.
Ja, liebe Podcast-Fans, liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Folgt mir auf Insta. Und Julia, es war mir wieder eine große Freude.
Ja, ihr könnt mir auch übrigens auf Insta folgen.
Ich ja, sag's was, doch, ja. Genau. Chrissy Kahn kann niemanden auf Insta folgen.
Ja, ich bin noch ein bisschen oldschool. Vielleicht folge ich auf Facebook oder so.
Und weiß, weil wir es gerade haben. Und zwar, es hat jemand Kontakt mit mir aufgenommen. Und zwar von BR Kultur. Und die haben das Thema Frauengeschichten und große Frauen, besondere Frauen. Und ich habe gesagt, ich mache eine Folge auch über Thronfolgerinnen. Schaut euch auch mal diese Insta-Seite an. Und da wird es auch demnächst einen Podcast geben zu Frauengeschichten. Und das sind alles hier auch, über die wir gesprochen haben, interessante Frauen. Junge Frauen, die auch besondere Zeichen setzen werden. Bin ich mir sicher. Julia, dann mach's ganz gut. Ich freue mich aufs nächste Mal. Und was ist dein nächstes Projekt?
Niederlande.
Ehrlich?
Ja, wenn wir gerade dabei sind,
ehrlich.
Genau.
Ja.
Sehr gut.
Mehr kann ich noch nicht verraten.
Ach, schade.
Mhm. Ich bin schon voll dabei.
Mhm.
Okay. Und das läuft im, ich weiß noch nicht genau, Juli, August so.
Aha.
Ich werde euch rechtzeitig natürlich Bescheid sagen.
Ah ja, ich sehe schon
hab
wieder eine.
Ich habe lange nichts über die Niederlande gemacht. Also das letzte Mal war, ich hatte mal was über den Friso gemacht, über Prinz Klaus, den Mann von Beatrix.
Ja.
Willem, Alexander und Maxima ist bei mir 5 Jahre, 10 Jahre her. Also es ist schon länger, da habe ich die Niederländer nicht gemacht. Darum freue ich mich da auch drauf.
Ah ja, ich sehe schon eine neue Folge am Horizont.
Yes.
Annelies Realwelt, irgendwas Niederländisch.
Mhm.
Also mach's ganz gut, liebe Julia. Du auch, Chrissy Kahn.
Yes.
Ich freue mich auch aufs nächste Mal. Ich bringe wieder was Schönes mit zu essen.
Ich freue mich.
In diesem Sinne. Also bis ganz bald. Tschüss ihr beiden.
Tschüss.
Tschüss.
Das war Annelies royale Welt.
It has been a great pleasure.
Indeed, eine große Freude.
Auf Wiedersehen, Annelie Malün.
Auf Wiedersehen, wir hören uns wieder.